Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fusecast, Folge 158, wie ich vor 2 Minuten gelernt habe. Danke, Isa, fürs Nachgucken. ja, da sind wir wieder. Mein Name ist Dennis, ich habe mir nämlich vorgenommen, das jedes Mal zu sagen. Ich vergesse das immer, weil ich stelle euch vor und dann weiß niemand, wie ich heiße. Das ist schlecht für mein Ego. Bei mir sind, wie bereits erwähnt, Isa. Hallo, Isa.
Hallo.
Und Andi. Hallo, Andi.
Hi.
Hi. Ah, so. Es ist ja schon wieder eine kleine Zeit her, bis wir uns, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Isa war bei Rock am Ring und so, das haben wir ja alles schon abgehakt. Jetzt ist das Festivalwetter erstmal vorbei, also auf jeden Fall hier bei mir gerade. So ist deutlich abgekühlt und es hat viel geregnet, was ja eigentlich das perfekte Festivalwetter ist, so das klassische Festivalwetter. So, eigentlich müsste Rock am Ring dieses Wochenende sein, wenn man es genau nimmt, wenn man dem Wetter nachgeht.
Wieso? Rock am Ring war doch auch perfektes Wetter. Kalt, wow. Regen,
ah, stimmt. Sturm. Auch, ne? Ja. Ja, na gut, dann würde ich nichts gesagt haben. Aber naja, so ist das halt. Und ja, ich bin in der letzten Woche der Heftproduktion. Das heißt, ich habe wirklich noch einiges zu tun hier und meine To-Do-List. Ich habe hier so einen Zettel, ich halte das mal gerade für euch in die Kamera, wo halt so draufsteht, was ich so machen muss. Ich streiche jedes Mal, ich habe immer das Gefühl, ich streiche eine Sache runter und schreibe 3 neue dazu, weil dann immer so, ach ja, das auch noch. So, aber es ist ein Tunnel am Ende des Lichts, so sagt man doch. wie geht es euch denn? Fangen wir mal mit der Isa an. Isa, komm, erzähl mal, wie geht's dir?
Gut, ich habe Husten. Ich muss mich ab und zu stumm schalten.
Das ist okay. Beim letzten Mal hattest du Heuschnupfen, jetzt hast du Husten.
Ja, jetzt habe ich Husten. Ich war ja in London. Ich glaube, das war so die dreckige Luft dort. Habe ich zu viel eingeatmet.
Was hast du denn in London gemacht schon wieder?
Ich habe eine Freundin besucht und war dann noch bei Lana Del Rey.
Ich wollte gerade sagen, wenn du nicht mindestens auf einem Konzert warst, so, dann kann ich, glaube ich dir nicht, dass du, also... Wie war es denn bei der Lana?
Gut, also ich war nicht in London bei Lana Del Rey, ich war in Cardiff bei Lana Del Rey.
Klar.
Es war auf jeden Fall, es war Kontrastprogramm zu dem, wo ich sonst so bin, weil da durfte ich mal die ganze Zeit sitzen. Das war auch nett. Da ist keiner aufgestanden, die haben alle gesessen.
Sehr gut. War das ja eher ein älteres Publikum deswegen oder hatten die einfach alle keinen Bock?
Ich glaube, es liegt an der Musik. Ist ja so eine, so eine ruhige Musik. Kann man ruhig sitzen.
Also, es war dann also ein komplett bestuhltes Konzert oder hattest du nur Sitzplätze?
Nee, also ich hatte Sitzplätze, es gab auch Stehplätze, aber ich hatte Sitzplätze und bei den Sitzplätzen haben alle gesessen. Und das ist ja so, wo ich sonst so bin, meine Shows stehen ja trotzdem alle, auch bei den Sitzplätzen. Aber da haben fast durchgehend alle gesessen. Das war, glaube ich, das entspannteste Konzert, auf dem ich jemals war.
Oh, krass. Ich weiß gar nicht. Andi, warst du schon mal auf einem Konzert, wo du einen Sitzplatz hattest?
Ich war schon mal auf einem Konzert mit Sitzplatz, ja.
Was war das?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich war noch gar nicht so lange her. Es war noch dieses Jahr, irgendwann Anfang des Jahres, war ich mit meinem Sohn bei Alligator hier in München. Da hatten wir Sitzplätze in der Olympiahalle.
Ah.
Ja. Da sind
hast du
wir
was
nicht
gegen
gesessen.
Sitzplätze?
Ich?
Ja.
Nee, ich wollte nur einmal mal allgemein...
Klang so, ne?
Ja, aber das klang
ich weiß auch so, die Frage klang so, ne? So als würde jetzt gleich so von hinten so irgendwie so ein...
Ich war nur überrascht, dass ich dachte, das ist eigentlich was mit dem Alter kommt, so.
Ja, ich glaube, also Lana Del Rey war halt auch sehr gefragt. Da musste man nehmen, was man kriegen konnte.
Mhm. Okay. Das wollte ich auch gerade noch sagen. Es gibt ja dann auch mittlerweile Bands so, die dann so groß spielen und wo man dann so... wo es dann schwierig ist, an Tickets zu kommen, dass man dann halt vielleicht am Ende auch nur den Sitzplatz bekommt. Mhm. Ne?
Okay. Ja, das stimmt natürlich auch. Ich überlege gerade, ich war mal bei, in Düsseldorf, in dieser Arena da, ich glaube Königspilsener Arena heißt die, ich weiß nicht genau.
In Düsseldorf? Krippi Arena ist in Oberhausen.
Ah, dann nicht da. Ne, gibt's ja, doch, dann vielleicht war es auch da. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war ich da bei Bob Dylan. Da hatte ich auch Sitzplätze. Da war ich tatsächlich so aus Zufall da. Also ein Kumpel von mir hatte seinem Vater Tickets dafür geschenkt und dann konnte jemand nicht mit. Und dann bin ich halt mit einem Kumpel und seinem Vater zu Bob Dylan gegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war todeslangweilig. Ey, das war, ach Gott, um Himmels Willen. Also das war wirklich eingeschlafene Füße. So. Das war, ja. So, da habe ich wirklich die Sekunden runtergezählt. vielleicht auch einfach nicht mein Ding.
Und ich habe mal. Stellt sich mir nur die Frage, war es langweilig wegen des Sitzplatzes oder war es langweilig, weil Bob Dylan einfach jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so die
ist jetzt nicht so mein
Partykanone
Ding.
Ist.
Ja, genau. Also Bob Dylan ist nicht so mein Ding und weiß nicht. Also auch so, ne? Also es war halt alles bestuhlt, also auch unten der Innenraum, weil das Publikum von Bob Dylan ist natürlich auch entsprechend alt. Und die sind, glaube ich, auch nur zum letzten Song irgendwie aufgestanden, was halt dann der große Hit war, so ungefähr. Und das war schon so, war nicht so meins. Und dann habe ich auch mal, da war ich in, das ist aber auch schon bestimmt 20 Jahre her, in Vancouver in Kanada. Und da war ich bei Billy Talent und Vorbands waren Rise Against, Anti-Flag und Monin. Und die haben in so einem Eishockeystadion gespielt, so richtig Kanada-Style halt irgendwie. Und da haben wir nur noch Sitzplätze bekommen. Aber witzigerweise habe ich dann noch den Kenny von Monin getroffen, den Sänger. Und der hat mich tatsächlich wiedererkannt, weil wir nämlich mal mit meiner alten Band waren wir mal zusammen mit denen auf Tour hier. Und der hat uns dann da noch irgendwie Backstage in die Umkleiden der Vancouver Canucks, also des Eishockey-Teams war, irgendwie mit reingenommen und so. Das war tatsächlich sehr, sehr witzig irgendwie. Also dann so in diesen Umkleidekabinen zu sein und irgendwie rumzuhängen, das war sehr, sehr witzig, ja. Genau, das sind meine Sitzplatzerfahrungen.
Eine Sache fällt mir noch ein, weil ich jetzt gerade so, so rumgedruckt habe wegen Sitzplätzen. So, ich war vor kurzem erst auf einem Sitzplatz, aber ich weiß nicht, ob das als Konzert zählt. Ich war nämlich mit meiner Freundin relativ spontan bei Teddy. Der Comedian.
Ja, aber sitzen da nicht eh alle? Also bei so Comedy-Dingern?
Ja, genau, aber der ist ja, genau, aber der macht ja auch Musik. Und bei dem war halt die Show so ungefähr so die Hälfte quasi so Comedy und so durchs Publikum laufen und Blödsinn machen. Und die andere Hälfte war halt wirklich Musik mit Band. Und es war, da war es so, jedes Mal, wenn Musik war, standen alle. Dann war wieder ein anderer Teil, saßen alle. Da haben sie wieder alle aufgestanden und wieder alle hingesetzt. Also es war.
Okay.
Ja, es war.
Ja, ja, dann würde ich sagen, gilt es zur Hälfte.
Zur Hälfte als Konzert, ja. Anna bin ich aber am Konzertteil ja nicht gesessen. Also zählt es ja wiederum nicht.
Ja, ja.
Also.
Ja, ja. Aber ja, also, ne, ich finde es schon irgendwie weird, muss ich sagen. Also es kommt natürlich auch ein bisschen auf den Vibe vom Konzert an, so wie Isa schon sagte. Irgendwie so, ich glaube, bei Lana Del Rey hätte ich auch gerne gesessen. Wahrscheinlich saßen da auch alle mit irgendeinem so Aperol Spritz und oder weiß ich nicht was, was gerade angesagt ist, was man halt so trinkt. Keine Ahnung. Ich glaube, es kommt sehr auf die Band an, ob ich da Bock hätte, das im Sitzen zu sehen. Also Billy Talent und sowas im Sitzen zu sehen, das war schon eher scheiße, irgendwie muss ich sagen. Das hat schon eher, wo man sich dann so denkt, so, oh nö, das ist, ne? Ja, keine Ahnung, das muss ich nicht haben. Aber naja, hast du sonst schon mal...
Ich sehe dann wenigstens immer alles.
Ja, das ist natürlich von Vorteil. Aber so, eine Show wie Lana Del Rey hat auch bestimmt große Videoleinwände auch und sowas, oder?
Ja, das stimmt. Aber weiß ich nicht, ich will ja auch die Bühne sehen können. Also sonst, wenn ich nur die Leinwand die ganze Zeit anschaue, dann kann ich sie auch von zu Hause gucken.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ey, das ist echt so ein Ding, ne? Also ich meine, ist ja auf der einen Seite cool, dass du halt so Leinwände und sowas hast. Aber dann kannst du da halt auch, das ist ja wie, weiß ich nicht, im Freien irgendwo auf einem Parkplatz stehen und mit einem Beamer auf einem Bettlaken die Iron Maiden live at Donington Castle zu projizieren oder so. Oder? Ich weiß es nicht genau. Also, ja, weiß ich nicht. Auf ein Konzert zu gehen und dann so einen halben Kilometer entfernt zu stehen, weiß ich nicht, oder?
Also ich habe nichts gegen Sitzplätze in so Arenen und Stadien. Habe ich schon öfters gemacht. Gerade so Stadien, weil das sind eh dann so Konzerte, die schnell ausverkauft sind. Mhm. Aber weiß nicht, habe ich kein Problem mit.
Nö, ich jetzt auch nicht. Und ich muss gerade dran denken, in einer älteren Folge, die ist so echt schon ein paar Monate alt, da habe ich ja mal dieses Interview mit dem, wie heißt der denn, von Grind gemacht, von der Band. Und da ging es auch, also das darf man ja auch nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die auf Sitzplätze angewiesen sind, so, ne? Oder die halt. So, und das ist natürlich auch, für die ist das natürlich dann nur von Vorteil, wenn entsprechend Sitzplätze mit guter Sicht in ausreichender Menge vorhanden sind. So, ne? Also man sollte das jetzt nicht komplett verteufeln, aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn es nicht für jeden was ist. Außerdem gibt es ja auch Bands, da sind die Sitzplätze auf der Bühne. Ich weiß nicht, ob ihr Ozzy Osbourne gesehen habt jetzt. Ja, das ist halt, aber da war ich beeindruckt. Habt ihr die Clips davon gesehen? Ich habe ja nur Clips davon gesehen.
Ja, ich habe auch nur Ausschnitte gesehen.
Ja, ein, zwei, ja.
Ja, so, und da fand ich Ozzy Osbourne eine durchaus respektable Leistung da abgerufen für seine, ich glaube, 278 Jahre, die er jetzt alt geworden ist. So, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber da war ich schon so, das hätte auch ganz anders aussehen können irgendwie,
das
oder?
Das stimmt. Er sah auf jeden Fall sehr motiviert aus. Und dass er noch viel Energie hat.
Ja, ich bin mir auch sicher, 2 Jahre, dann kommt die Reunion.
Die 8.
Ja, ist doch immer so.
Ja, du, tatsächlich, so alt ist der noch gar nicht. Das ist nur so, das Problem ist, dass der so alt aussieht. Der ist 76.
Ja,
schon alt.
Ja, es ist schon alt, aber das ist nicht so
alt. Ja, Isa, also, du mit deinen irgendwie da gerade mal den Teenagerjahren entsprungen, so, das ist,
ja,
der ist näher dran als mir, der ist näher dran an mir als du. So,
ja, vielleicht. Nee, ich glaube nicht.
Nee,
aber
Isa, glaube ich auch nicht.
Aber 76 und dann immer noch auf der Bühne zu stehen, finde ich schon alt dann, um dann immer noch zu performen.
Ja, aber
auf jeden Fall.
Guck dir mal, ja, aber auf der anderen Seite, jetzt guck dir mal Ozzy Osbourne an, wie er heute auf der Bühne performt. Und dann guck dir mal Mick Jagger an, wie der heute auf der Bühne performt. Und der ist nochmal 5 Jahre älter.
Also ich glaube, es ist wirklich ein großes, eine große Wundertüte, was man da bekommt. Ich finde, jetzt gerade haben wir ja auch so eine Zeit, wo extrem viele so alternde oder alte Rockstars unterwegs sind. Man wird einem ja ständig irgendwie, kriegt man Live-Videos in die Timeline gespült von irgendwie ganzen Roses, die unterwegs sind, aber auch sowas, ich glaube, Scorpions haben gerade 60-jähriges Bühnenjubiläum. 60-jähriges.
Aha, 60-jähriges, ey. Ja.
Also wenn ich 60 Jahre Kampfsport habe, dann bitte schreitet ein, ja, sagt meinem Zivi, dass er mich von der Bühne rollt, so, auf gar keinen Fall will ich das mit, also, ne, weil das wären jetzt noch 45 Jahre, so. Weiß ich nicht, dann bin ich über 90, so. Ob das so eine gute Idee ist. So. Ja, oder auch Maiden, ne? Ich habe es ja eben schon mal erwähnt, so, dass die sind ja auch alle fortgeschrittenes Alter. Da gibt es auf jeden Fall welche, die immer noch sehr gut abliefern, und dann gibt es halt welche, da denkt man sich so, boah, tut das not irgendwie so, oder?
Mhm.
Ja. Keine Ahnung. Aber ich sehe schon Isa in 30 Jahren beim 50 Jahre Bring Me The Horizon Konzert stehen.
Oh Gott. Oh,
genau.
Ich weiß nicht, ob man
und
das
wir, sehen und wir will. Dann auf den, genau, und wir dann auf den Sitzplätzen, auf die wir angewiesen sind.
Ja, absolut.
Weiß nicht. Manchmal ist es besser, man hört so beim Bandhöhepunkt auf. Dann kann es nicht schlimm werden.
Den musst du ja erstmal selber finden. So. Also du musst ja selber wissen, ah, das ist jetzt hier der, also besser wird es nicht irgendwie, ne?
Ja, das stimmt.
Aber könntet ihr euch vorstellen, dass so Black Sabbath jetzt mit anderer Besetzung weitermachen? Es gibt ja so Bands, die sich immer weiter verjüngen irgendwie, ne? So, vor allem im kölschen Karneval, das möchte ich einmal gesagt haben. Hier, wenn ich sage, die Black Föß, ich glaube, das ist wieder, ich bin mir gerade nicht sicher, ich habe es nicht so auf dem Schirm, ich bin nicht ganz so drin in dieser Kölsch-Karneval-Szene. Aber ich glaube, bei den Black Föß ist es tatsächlich so, dass die wieder so ein Durchschnittsalter von jetzt mittlerweile so um die 40 haben und nicht mehr um die 70, weil die irgendwie so alle jetzt ihre Söhne irgendwie in die Band geholt haben oder selber aufgehört haben. ja, wer weiß, ne? Das ist ja, aber ja, gibt's so Bands, wo ihr sagen würdet, ey, boah, die können ruhig weitermachen, auch wenn da irgendwie jemand wechselt, oder ist das eher ein heikles Thema?
Kommt, glaube ich, darauf an, wer ersetzt wird. Also, keine Ahnung, das klingt jetzt gemein, aber wenn man so den Drummer ersetzt, dann fällt das vielleicht nicht ganz so auf.
Gut,
aber
dass du jetzt nicht Bassist gesagt hast.
Ja, so weiß ich nicht, wenn man den Sänger ersetzt, das macht schon einen Unterschied.
Hm. Ja. Und dann kommt es dann natürlich auch immer auf die Art der Band an und wie sich die Band selbst so positioniert und auch was macht, weil wenn du jetzt gerade so hast, du hast gerade den Drummer gesagt, so, da würden dir zum Beispiel alle Fans von Die Ärzte sofort widersprechen, ne, weil die halt ihren Drummer nochmal ganz anders in Szene setzen. Generell würde ich da dir, glaube ich, schon recht geben, dass so sagen wir mal so, die Bandmitglieder, die, wenn du dir so eine Bühne anschaust, du hast ja immer Bandmitglieder, die so in der ersten Reihe stehen und welche, die so in der zweiten Reihe stehen. Ne? Und die
geht weiter, ja.
Ja, und die Bandmitglieder in der zweiten Reihe sind halt häufiger so, die vielleicht auch ersetzt werden können, ohne dass es, also nicht, dass die, dass vielleicht Hardcore-Fans oder so finden natürlich das immer scheiße, aber ohne, dass es groß auffällt von jetzt, wenn du rein auf die Musik achtest zum Beispiel.
Mhm.
Also bei Bring Me the Horizon zum Beispiel könntest du niemals Oli Sykes einfach ersetzen.
Aber alle anderen?
Nee, also wenn ich es mir aussuchen könnte, nein, aber die könnte man eher ersetzen als jetzt so jemanden wie Oli Sykes. Also die haben ja auch Jordan Fish rausgeworfen und
Jonah Weinhofen
ja,
auch.
Ja, stimmt, so. Den haben, ja.
Und ich fand, Jordan Fish und Jonah Weinhofen waren beides extrem präsente Mitglieder bei Bring Me the Horizon. Also das war jetzt nicht so, wo du dachtest, das ist so ein zweite Reihe Mitglied.
Nee.
Und trotzdem haben die das weggesteckt, so als Band. Oder was heißt weggesteckt? Die sind ja noch größer danach letztendlich geworden, wenn du so willst. Was ich auch als derjenige, der da rausgekickt wurde, irgendwie, das würde mir doch mal doppelt wehtun, glaube ich.
Ja.
So, ja. Ja.
Aber stell dir mal vor, man würde Oli Sykes rauswerfen. Also kann man sowieso, eben kann ich ja sowieso nicht rauswerfen, aber stell dir mal vor, er wäre dann nicht mit dabei.
Ja, nee, das ist schwer vorstellbar. Aber es gibt ja auch Situationen, sag ich mal, das hat ja Andy auch gerade erlebt, du warst ja bei Heaven Shall Burn, wo jetzt, sag ich mal, nicht rausgekickt, aber wo jemand ersetzt wird für eine kurze Zeit irgendwie, ne? Und genau, Andy, du hast ja Heaven Shall Burn gesehen.
Ich habe Heaven Shall Burn gesehen, ja, und ich war, und deswegen, ich finde es auch ganz spannend, dass wir das heute als Thema haben, denn ich war tatsächlich schon häufiger in solchen Situationen, dass ich auf Konzerten war, wo eine...
Vielleicht liegt es an dir.
Eine nicht, nicht unscheinbar unwichtige Person der Band spontan ersetzt werden musste. Aber jetzt aktuell eben Thema, Rock am Ring war ja, musste ja der Auftritt von HSB unterbrochen werden, weil sich Markus, der Sänger, irgendeine Verletzung im Hals zugezogen hat und einfach keine Stimme mehr hatte oder und dann hat es, dann hatten sie ein paar Konzerte nach dem nach dem Auftritt bei Rock am Ring haben sie sich von Britta Goertz, die Sängerin von High Race, also eine Melodic Death Metal Band, als Ersatz geholt und dann ist Markus ein, zwei Wochen später wieder auf der Bühne gestanden und hat ein paar Konzerte gegeben und dann noch mehr auch beim Mainstream. Und dann begann letzte Woche vorletzte Woche die Album-Release-Tour. Da haben so ein paar kleine Shows ja geplant. Ich mag es immer ganz gerne, das machen Heaven Shall Burn ja relativ häufig, weil die sonst so auf ihren Touren ja schon jetzt mittlerweile die richtig großen Hallen spielen und oft machen die ja dann so kleine Album-Release-Touren in so kleineren Clubs. Ich war in Memmingen im Kaminwerk, das ist so, keine Ahnung, 1500 Leute hätte ich jetzt gesagt, so passen
da rein. Da kriege ich auch das Fuse, das schicke ich nämlich immer dahin.
Und genau, am Abend vorher waren sie, glaube ich, in Bremen und da ist es wieder passiert und er musste nach drei Songs, glaube ich, abbrechen und konnte nicht mehr weitersingen und dann haben sie spontan Britta angerufen, die kam dann und hat sich in Memmingen und dann für die restliche Tour und jetzt auch für die kommenden Festivals, jetzt am Wochenende, glaube ich, haben sie auf dem Rockharz gespielt, hat sich da hinters Mikro geklemmt und die Show gespielt und ich fand das, das zu sehen, fand ich spannend. Ich habe da verschiedene Gedanken zu. Meine erste Frage ist, glaubt ihr, das ist ja dann alles über Social Media, hauptsächlich Social Media wird das dann ja groß breit getreten, so dass das jetzt passiert, die Band selbst und alle Beteiligten drum. Wie glaubt ihr, oder das ist wirklich, wir können es nicht nachschauen, aber einfach nur mal so interessieren, was glaubt ihr, wie hoch ist der Prozentsatz an Leuten, die dann in so einer Halle stehen, Licht geht aus, die Band kommt auf die Bühne und da steht Britta anstatt Markus, die dann doch noch verwundert sind, weil sie es nicht wissen.
Also ich sag, das hat jeder mitbekommen. So, das glaube ich nicht, dass das an irgendjemandem vorbeigegangen ist. Also,
ich weiß nicht, in der konservativen Metal-Szene, die ja Heaven Shall Burn tatsächlich, was ihr Fantum schon zum Teil anzieht, also wenn man sich so die Leute und die Shirts anguckt, weiß ich nicht, ob da jeder so...
Gut. Und es gibt natürlich auch wirklich Leute, die Social Media nicht
haben und so. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wäre einer davon, wenn ich es nicht müsste irgendwie fürs Heft. So mittlerweile geht mir das nur noch auf den Keks. Aber also gerade das Beispiel Heaven Shall Burn, finde ich, ist halt fantastisch gelöst, so, weil die haben jetzt, also das ist, wie soll ich das sagen? Die haben das halt, du hast nicht das Gefühl, du kriegst jetzt eine schlechtere Version oder eine abgespeckte Version oder du kriegst Heaven Shall Burn Light oder irgendwie sowas, sondern die Art, wie das kommuniziert worden ist, der eigentliche, in Anführungszeichen, Ersatz, so, ne, wer da am Start ist. Die ganze Art und Weise, die ganze Kommunikation ist halt so gelaufen, dass man das Gefühl hat, oh, wir erleben hier was Besonderes. Wir haben hier was wir nicht nochmal, oder ne, was vielleicht, Heaven Shall Burn kann ich mir halt, weiß ich nicht, jedes Jahr angucken oder jedes zweite Jahr oder was auch immer irgendwie. Ne? Also die habe ich nicht zum ersten Mal gesehen, die werde ich auch nicht zum letzten Mal sehen. Aber das sehe ich nur einmal. Und so, und das finde ich ist genau die Art und Weise, wie man das kommunizieren muss, wie man damit umgehen muss und wie man das, und das ist ja noch nicht mal, und ich meine das auch nicht so, dass du da irgendwie unter falschen Tatsachen, das ist ja auch so, ne? Mhm. Ich habe da nachher auch noch ein Beispiel zu, irgendwie, wo ich sage, so, ey, das ist was total Besonderes gewesen, was so nie wieder passiert ist, irgendwie. Und deswegen denke ich, ist das genau die richtige Entscheidung gewesen, es nicht abzusagen, sondern mit dieser Britta, das halt so abzuliefern, ne? Ja.
Ja, und sie haben es auch echt gut hingekriegt, also auch vor Ort alles. Markus selbst war ja da und ist auch ja, eigentlich die ganze Zeit auch beim Merch gestanden, umringt von Leuten, weil er durfte reden. Also reden durfte er, das hat er dann auch, er kam dann auch einmal kurz auf die Bühne und hat dann nochmal kurz sich bedankt bei allen und so. Also er durfte reden, aber halt nicht mehr. Und war halt die ganze Zeit so am Socializen auch und man hat gemerkt, das ist so, das ist schon so ein familiäres Ding irgendwie. Ne?
Ja, super.
Und das war richtig, richtig schön zu sehen. Und weil du es auch sagst, so, es ist was Besonderes gewesen. Es war ein Heaven Shall Burn Konzert, aber auch nicht so richtig. Es war schon was anderes, es war was Besonderes, was ich sehr gefeiert habe in dem Moment. Und dann habe ich nachgeguckt, ob es denn wirklich so war. Und ja, es war so. Sie haben die Setlist natürlich ein bisschen umgestellt, weil Britta auch nicht alles konnte und auch so spontan sich nicht alles drauf schaffen konnte. Aber sie haben vor allem den Opener umgestellt.
Mhm.
Und da muss ich sagen, und da ist dann wieder, und das, dafür liebe ich dann wieder eine Band wie Heaven Shall Burn, die halt so auch in so einer Situation mit einer geilen Prise Selbstironie rangehen. Denn dieses Konzert beginnt, also das Licht geht aus, die Band kommt auf die Bühne und das Konzert beginnt mit Voice of the Voiceless.
Mhm. Okay, Ansage.
Feier ich hart, ne? So, also, so, Markus kann nicht singen, wir brauchen einen Ersatz, so, er, so also, finde ich, fand ich sehr, sehr geil und ich habe dann eher auch nochmal nachgeguckt, es ist, ein, also der Song ist Teil des Sets gewesen, aber halt nicht als Opener gedacht, ja, und dass sie den dann als Opener nehmen, das fand ich dann schon sehr geil. Und ansonsten war es cool, die haben dann halt so eine Stunde, 20 Minuten oder ein bisschen länger vielleicht sogar haben sie dann gespielt.
Ja, ey, da kann sich ja keiner beschweren.
War vollkommen okay und es war, wie du gesagt hast, es war was Besonderes, wird es hoffentlich so, also zumindest unter diesen Umständen hoffentlich dann so auch nicht mehr geben, weil man wünscht ihm natürlich alles Beste.
Klar.
Aber es war aber gut gelöst und es war spannend.
Genau. Ja. Hast du auch schon mal solche Shows erlebt, Lisa?
Ich muss mal überlegen, aber ich glaube zumindest nichts, was sich so bei mir eingeprägt hat.
Okay. Ja, weil es gibt ja, also was mir immer auffällt, irgendwie, es gibt ja mehr als genug Shows, weiß ich nicht, gerade von so Ami-Bands, wo dann einer nicht mittouren kann, aus welchen Gründen auch immer, und dann ist jemand anders dabei. Ich selber war jetzt nicht da, aber ich habe mir sagen lassen, als Newfound Glory gerade auf Tour waren, hier war der Gitarrist von Four Year Strong zum Beispiel dabei und hat zweite Gitarre gespielt. Und solche Geschichten erlebt man ja immer mal wieder. Irgendwie so, das kriegt man im Zweifelsfall, gut, den Four Year Strong Gitarristen, der ist relativ, den erkennt man so, ne? Aber das sind ja so Sachen, die beeinflussen ja jetzt ein Set nicht so krass, wie wenn du halt mit einem anderen Sänger oder einer Sängerin da irgendwie und das machen muss irgendwie. Genau, die eine Story, die ich noch erzählen wollte, das ist nämlich, ist auch schon ewig her, das war 2006. Da war ich damals mit meiner Band mit auf dieser Taste of Chaos Tour. Und da auf der Tour haben damals gespielt Taking Back Sunday, Under Oath, Anti-Flag, Senses Fail, Seosin und Wir. Genau. Und dann war irgendwie der letzte Abend, also der letzte Abend Deutschland, wir haben ja nur die Deutschland-Dates gemacht. Und dann musste der Gitarrist von Taking Back Sunday
das habe ich auch schon mal irgendwo erzählt, der musste dringend nach Hause wegen einem Notfall in der Familie irgendwie. Ich glaube, ein Todesfall in der Familie war es. Und dann stand halt der Rest der Band da und die haben halt dann ihr Set gespielt, natürlich verändert und verkürzt und so weiter. Aber in jedem Song waren Leute aus den anderen Bands dabei. Irgendwie, die haben dann, also der wie gesagt, der Gitarrist und zweite Sänger war dann raus. Und dann hat halt von der einen Band jemand Gitarre gespielt und der andere hat gesungen und so weiter und so fort. Also du hattest so aus allen Bands auf einmal Leute in diesem Set. Und das war halt auch so, das war so super special irgendwie, ne? Wo dann dachte ich, ey, sowas, das wird halt nie wieder passieren, so, weil diese Bands werden nie wieder alle sechs zusammen auf Tour sein und dann fehlt genau dieser Gitarrist und die anderen schaffen sich alle die Songs drauf. Wohlgemerkt an einem Tag, ne? Also die waren die ganze Zeit auf Tour und dann hieß es so, ey, der muss sofort wieder zurück in die Staaten. Und dann haben die morgens angefangen irgendwie, also die haben auch den ganzen Tag gesoundcheckt irgendwie, ne? Weil sie dann halt auch die Songs geprobt haben. Und das war wirklich, wirklich special irgendwie. Und ich habe noch irgendwo, tatsächlich hat unser Soundmann damals mit seiner Videokamera, mit seinem Camcorder, der hat da mitgefilmt, bis ihm jemand gesagt hat, er soll das bitte nicht machen. Aber der hat diese Soundchecks mitgefilmt. Das habe ich auch noch irgendwo, aber ich habe keine Möglichkeit mehr, diese Tapes abzuspielen. So, deswegen keine Ahnung. Aber ja, das war dann, wie gesagt, ne, da war dann Taking Back Sunday mit Aaron Gillespie von Under Oath am Gesang und dem Typen von Seosin an der Gitarre und so. Und die haben da die Songs gespielt. Und das ist halt genau, so, da würde ich jetzt heute gar nicht mehr so drüber, oder ne, das wäre das jetzt einfach nur ein Konzert gewesen, wäre das einfach nur ein Konzert gewesen. Und so ist es halt so, boah, das war ein mega special. Und ich glaube, das geht auch vielen Leuten so, die damals da waren, ne? So, denke ich
also,
mal.
Das sind ja jetzt alles positive Beispiele. Aber ja. Es gibt ja auch durchaus negative Beispiele für sowas. Also, wo man sich nicht denkt, die Band hätte sich vielleicht besser auflösen sollen. Weil,
das waren ja beides so temporäre Dinger, ne? Also, was du jetzt wahrscheinlich meinst, ist so ein Ersatz, der dann langfristig ist. Und da, ja, da bin ich auch wieder bei dir. Aber
ja, gut, red okay, erstmal weiter. Ja. Nee, weil dann wollte ich jetzt als Beispiel erst Gang Alexandria noch nennen, die ja bei Warp Tour gespielt haben. Und es war nicht so ein toller Auftritt. Ich weiß nicht, ob ihr davon irgendwelche Ausschnitte gesehen habt.
Ich habe es versucht. Also das Konzert, ich glaube, das komplette Konzert ist ja mitgeschnitten worden und kann man sich auf YouTube auch angucken. Dauert irgendwie 36, 37 Minuten.
Ja, ich glaube, so einen Ausschnitt reicht, so sich davon anzugucken.
Es ist wirklich, also ich habe reingeskippt und was ich dann gemacht habe, ist, ich bin in die Kommentarsektion und da haben immer wieder Leute Zeitstempel gepostet mit so ganz groben Schnitzern. Und dann bin ich so durch die Kommentarsektion und habe mir so einzelne Zeitstempel angeklickt und ich habe mich durch dieses
hat das Worst Off quasi.
Genau, ich hatte das Worst Off von dieser halben Stunde, aber länger als ein paar Minuten habe ich es nicht ausgehalten, mir das anzugucken. Also es ist ja wirklich, es ist ja grenzwertige Scheiße gewesen.
Also ich finde es eigentlich richtig traurig, weil da ist ja bei Ask Gang Alexandria auch schon richtig viel Besetzungswechsel eigentlich gewesen, im Gegensatz zu anderen Bands jetzt so. Weil eigentlich Danny, der Sänger, war ja eigentlich schon mal eine Zeit lang auch raus und ich glaube, der will auch eigentlich eher Country-Musik machen. Ich glaube, der passt da auch mit seinen konservativen Ansichten besser in die Country-Musik rein. Und ich glaube, der Punkt, wo sie hätten aufhören sollen, war spätestens, als Ben Brewster noch die Band verlassen hat. Und ja, jetzt hat man halt dann solche Auftritte.
Das ist so ein bisschen wie einem Autounfall zugucken, in Zeitlupe passiert irgendwie, oder? Mhm. Also ich meine, zu Ask Gang Alexandria, ich habe Ben Bruce ein, zwei Mal interviewen dürfen, so als er zu seiner Zeit noch. Und es war immer ein super netter Typ. Also der war wirklich fantastischer Kerl, irgendwie kann ich nicht anders sagen. Also so habe ich ihn jedenfalls kennengelernt. Ich kenne ihn natürlich jetzt nicht privat so, aber es war immer sehr sympathisch. Und ja, das war auch immer so ein bisschen mein Eindruck irgendwie, dass diese Band, die hat ihren Zenit auf jeden Fall gehabt. Wer weiß, vielleicht kommt ja nochmal eine Platte und man sagt, ah, okay, oh my God. So. Aber ja, das ist halt so ein Ding und die hatten ja auch dann, wie gesagt, mal einen Sängerwechsel zwischendurch irgendwie, ne? Und das ist halt auch sowas, das finde ich halt ein bisschen, da tut er mir fast ein bisschen leid, weil jetzt sieht man überall die Kommentare, ja, hier, bring Dennis back und so, also diesen Dennis Stoff irgendwie, der da dann die eine Platte gemacht hat. Und man kann ja
davon ausgehen, dass zu dem Zeitpunkt, wo Dennis Stoff in die Band eingestiegen ist, wir wissen es auch alle, da waren die Kommentare genau andersrum. Das war so,
ja.
Ohne ja, Danny ja. Ist das nicht mal mehr ja. Mein Ass gegen Alexandria, ne? So der Klassiker irgendwie.
Und da gab es ja halt auch super viel leid. Drama halt drum. Also erstens ja. Wird er zu der Zeit voll gehatet. Und jetzt hat er ja irgendwie noch gesagt, die Band würde ihm noch richtig viel Geld schulden und so. Und die Band sagt, nee, er wäre einfach ja. Abgehauen und all solche Sachen.
Das kann man natürlich von außen nicht, also da nein, kann, man, würde ich, kann ich gar nichts zu sagen. Das weiß man nicht.
Aber es ist dann, das finde ich dann nochmal doppelt traurig, wenn es nicht nur ein einfacher Besetzungswechsel ist, sondern wenn dann halt noch so um diesen Besetzungswechsel herum so viel Drama einfach ist, was dann eigentlich von dem Eigentlichen wegnimmt. Und eigentlich tut es einem leid für so die anderen Leute in der Band, die vielleicht noch Spaß daran haben, in Ass-Gang Alexandria zu spielen. Und Danny hat offensichtlich keinen Spaß daran, darin zu spielen. Aber
ganz offensichtlich nicht, ne? Ja. Ganz offensichtlich nicht.
Schade.
Ich glaube, das ist sein Karma dafür, was der so auf Twitter so gepostet hat für nette Ansichten. Das ist jetzt sein Karma dafür.
Ja, das ist gut zu wissen. Das hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm, irgendwie, dass das so einer ist. Aber dann, das merke ich
mir. Ja, ein bisschen schwierigerer Typ, ja. Schwieriger
kommt alles in mein goldenes Buch. Ich bin wie der Weihnachtsmann.
Mach das. Aber ich habe noch eine, ich habe noch ein schönes Beispiel.
Ja.
Das eigentlich mehr oder weniger genau das Gleiche ist, wie das, was Dennis gerade auch erzählt hat. Ich war, und zwar letztes Jahr im November, Why She Sleeps.
Ja.
Haben ja,
da war doch auch was, stimmt.
Genau, haben zweimal in München gespielt. Einmal am 18.11. und einmal am 19.11. Und am Wochenende, es war Montag, Dienstag. Und am Wochenende davor ist ein enger Bekannter oder ein guter Freund von Lawrence Taylor, dem Sänger von Why She Sleeps, verstorben. Und er ist dann nach Hause geflogen zur Beerdigung. Und hat den ersten München-Termin hat er gespielt, aber den zweiten nicht.
Mhm.
Und die waren beide ausverkauft und das ist ja erst relativ, relativ kurzfristig natürlich bekannt gegeben worden. Da war es eben auch so, dass er nicht kam oder nicht kommen konnte, er war nicht da. Und dann haben auch, und die sind auf Tour gewesen mit Throne, Resolve und Malevolence. Und da haben die dann, die haben ihr Set komplett gespielt und dann teilweise kam dann eben, genau wie du gesagt hast, kam der Sänger von Resolve, Malevolence, der Sänger oder der Gitarrist von Malevolence, der ja auch singt bei Malevolence. Und der Gitarrist von Why She Sleeps selbst hat halt ein paar Songs gesungen und so haben die sich auch die ganze Zeit so die Klinke in die Hand gegeben. Und dann halt dieses Konzert runtergerissen. Und da hast du eben auch gemerkt, das war so eine familiäre Stimmung so. Da war, glaube ich, das erste Mal, dass ich, also ich war ja, ich bin ja mit diesem ganzen Sleep-Society-Ding so. Ich fand das also so ein bisschen schwierig irgendwie, so dieses so ein bisschen, will jetzt hier nicht so verteufeln. Aber so, ich will jetzt auch nicht das Wort Sekte in den Mund nehmen, aber es ist also auf jeden Fall. Aber da habe ich das gespürt tatsächlich. Also da war das wirklich so dieses so, da war einfach der ganze Raum, ja, der ganze Club war so eins. Jeder fand das geil, jeder konnte das mittragen, jeder hat das gefeiert und es war eine geile Stimmung. Und wir alle, also wie gesagt, das Publikum, wie die Band und alle Mitglieder, die von den Vorbands, die damit dazu beigetragen haben, haben das Beste aus diesem Abend gemacht. So, es haben alle dazu beigetragen. Es war so ein geiler Abend.
Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, irgendwie, weil du sagtest, sie haben zwei Shows gespielt, die erste hat er gespielt, die zweite halt nicht mehr. Wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich mir die zweite angeguckt. So, ganz klar, irgendwie, weil mit so, das andere, also natürlich fließt da viel Arbeit rein, aber das ist am Ende des Tages ist das eine Standard Why She Sleeps Show gewesen, die ich halt, weiß ich nicht, 10-mal im Jahr gucken kann, irgendwie so, ne? Also übertrieben, aber im Prinzip ist es so. Und das sehe ich einmal im Leben, so, ne? Also das ist halt so, und das finde ich halt viel, viel spannender und viel, viel cooler und viel, viel besonderer. Und ich glaube, die Leute, die auf dieser zweiten Show waren, denen wird es so gehen wie mir mit dieser Taking Back Sunday Show. In 20 Jahren wird man sich noch daran erinnern und dann, weißt du noch, bei der Show irgendwie, das war alles so mega crazy und das ist halt irgendwie, das ist irgendwie geil irgendwie, ne, dass das passiert. So, das, ja, das kannst du halt nicht planen und das ist special irgendwie.
Mhm.
Ja, so ist das.
Ja, das ist richtig gut. Dann im Januar, das war ganz witzig noch als kleines Beispiel, da war ich bei Kublai Khan und da war ja Matt Honeycutt auch nicht dabei, weil der auch ein familiäres Ding hatte und dann haben sie hier wie heißt der von Guilt Trip, den Sänger, dazu geholt. Und da fand ich es halt ganz geil, weil wenn ich das nicht gewusst hätte, ich weiß nicht, wie die Leute von Kublai Khan aussehen, hätte ich jetzt nicht gemerkt. Ja, weil da ist halt dann wieder so, da steht halt einfach ein Typ auf der Bühne, der da sein Zeug runtergrölt, so bei diesem stampfenden metallischen Hardcore. Also da wäre ich so, hätte ich es nicht gemerkt. Ja, also wenn ich es nicht wusste, dann hätte ich es nicht gemerkt.
Aber es geht ja eh, also die Leute, die man ersetzen kann oder nicht, das ist ja oft auch so ein Ding, wer steht mehr im Rampenlicht letztendlich so, ne? Also klar, Sänger sind es halt oft, das sind es nicht immer so, aber sind es halt oft. Ja, es würde auch keinen Fallout Boy ohne Pete Wentz geben, so, ne? Der andere Gitarrist und der Schlagzeuger, wer sind die Typen, so, ne? Also, war völlig überspitzt gesagt, so, aber so. Dann hast du aber auch Bands, sag ich mal hier, wie Blink-182, die dann einfach mal zwei Alben mit Matt Skiba an der Gitarre gemacht haben und das hat auch irgendwie funktioniert, so. Klar waren alle so, oh mein Gott, Tom ist wieder zurück, oh, das ist das Beste der Welt. Aber auch bei denen, da hast du ja auch schon gemerkt, so, das ist so auf die Leute zugeschnitten. Ne? Es war immer diese Mark, Tom und Travis Show. So hieß ja sogar das Live-Album damals irgendwie. Ne? Also ich sag mal so, wenn du von einer Band alle Bandmitglieder mit Namen aufzählen kannst, dann ist ein gutes Zeichen dafür, dass man die Leute nicht wirklich auswechseln kann. So, ne? Sobald ja nur irgendwie ein oder zwei davon einfallen, sieht die Sache schon wieder anders aus. So, ne? Also das ist so, ja. Und manchmal, und das hatten wir ja auch eben bei Bring Me the Horizon, ne, wo halt so Typen wie Jonah Weinhofen oder Jordan Fish sehr präsent sind, dann geht's halt auch so, ne? Also es ist, ja, manchmal funktioniert es, manchmal nicht.
Genau, fände ich aber schon trotzdem mal spannend, da würde ich gerne Isas Meinung mal zu hören, weil wenn du jetzt, wir haben jetzt immer wieder hin und her gesprungen zwischen, wen kann man ersetzen, weil man schmeißt ihn aus der Band oder sie, und wen kann man und wie kann man es machen, wenn ein Bandmitglied spontan ausfällt. So, jetzt spielen wir es mal durch. Was könntest du dir denn vorstellen? Bring Me the Horizon gehen auf Tour und Ollie Sykes kann nicht auftreten, weil er keine Stimme mehr hat. So,
hat sich ein Zeh gestoßen.
Ausgehen, genau, er hat sich die Zeh gestoßen. Aktuell würde ich davon ausgehen, dass Bring Me the Horizon wahrscheinlich dann nicht auftreten würden, aber spielen wir es mal durch. Sie würden auftreten und sie würden spontan jemanden finden. Wer glaubst du, könnte diesen Abend so ein bisschen mittragen?
Oder wer wäre dein Wunschkandidat? Wo würdest du denken, so krass, Bring Me the Horizon mit dem oder der am Mikro, krass.
Also ich glaube, es wäre krass, wenn sie dann einfach John Fish ans Mikro holen würden. Der hat ja auch, also der hat ja viel krass. Der hatte so Backing-Vocals auch viel gemacht.
Ja,
und, so. Und wenn der
ist ja
dann,
nicht mal mehr in der Band, aber okay.
Ja, aber das ist doch dann nochmal extra spannend.
Ja, das stimmt.
Wenn die so ihr Kriegsbeil beiseite legen und er kommt dann auf die Bühne. Mhm. Aber ich glaube, es könnte nicht so eine Person sein, die so den ganzen Abend dann ersetzt, sondern es müssten dann so mehrere Sänger aus mehreren Bands sein, die sich dann so abwechseln.
Okay, was wäre denn deine Wundertüte? Hier kommt der Wessel von Sleep Token.
Nee, das würde ja gar nicht passen.
Nee, das würde auch echt nicht passen, ja.
Ich glaube, Noah Sebastian von Bad Omens würde gut passen.
An den habe ich auch gedacht, tatsächlich, ja.
Also ich glaube, das könnte funktionieren. Vielleicht sogar der Sänger von While She Sleeps, weil das auch, glaube ich, in so eine ähnliche Richtung geht. Aber ich glaube tatsächlich noch am ehesten nur Sebastian, weil der, glaube ich, eh schon so ein bisschen, das ist ja ein bisschen so eine Nachfolge, Bring Me the Horizon, nächste Generation, Bring Me the Horizon Fans. Ja, so ein bisschen.
Was würdest du zu Sam von den Architects sagen?
Ja, den könnte ich mir auch noch vorstellen, halt von so.
Also nicht für komplett, aber also für ein paar Songs,
genau,
die härteren Nummern so, für den Teil des Sets, wo sie die ein paar älteren Songs spielen.
Ja, das wäre, also so. Wenn sie ältere Songs überhaupt wieder spielen würden, ja, das wäre, dann können wir noch so gleichzeitig unsere Traum-Setlist erstellen. Dann sind sie gezwungen, alte Sachen zu spielen. Wenn dann jemand anderes singt, dann die Person kann dann vielleicht auch wieder schreien.
Ja. War bei Why She Sleeps damals so, da kam dann nämlich der Sänger von Malevolence und hat dann gemeint, ey, sie spielen jetzt einen Song, ich weiß nicht mehr welcher es war, aber es ist ein uralter Why She Sleeps Song, der überhaupt nicht auf der Setlist war und den haben sie halt nur gespielt, weil er sich den gewünscht hat, er gesagt hat, ja, mache ich, aber dann müssen wir den spielen. Und dann haben sie irgendeinen ganz alten Schinken ausgegraben, weil er hat gesagt, ja, geil, aber dann bitte so, und dann haben sie es natürlich gemacht, das fand ich auch ganz cool, ja.
Ja, also ich glaube, das könnte so funktionieren, wenn das dann so richtig krasse Leute werden, die den dann ersetzen.
Ja, es ist auf jeden Fall, finde ich, ein Aufreger-Thema irgendwie so. Ne? Also das ist immer was, was die Leute spaltet oder irgendwie, oder was sehr polarisierend so rum diskutiert wird. Ne? Man sieht ja nur irgendwie, jetzt prominentestes Beispiel in der jüngsten Vergangenheit ist ja auch Linkin Park. So, ne? So mit neuer Sängerin irgendwie, wie das diskutiert wird und auch heiß diskutiert wird von den Leuten, ist ja auch, das.
Also es wird heiß diskutiert, aber offensichtlich funktioniert es ja auch.
Ja, das
sonst auf jeden
wäre
Fall nicht
auch
alles ständig sofort ausverkauft.
Klar, das ist einfach auch der Hunger. Ich glaube auch viele Leute, die das gar nicht, also die vielleicht im ersten Moment oder damals, als es angekündigt wurde, gesagt haben, finden sie nicht so geil, sind jetzt trotzdem hin irgendwie, ne? So, das
ja, ich meine ganz ehrlich, und ohne die 5 Euro Haribo Signature Linkin Park Tüte wäre die Welt auch nicht mehr dieselbe.
Ja, das stimmt natürlich. Das ist,
also ganz ehrlich, kannst du dir das vorstellen? Ich nicht.
Ja. Ach, er ist halt einfach, aber das zeigt halt auch so, dass so Leute zu ersetzen sind, die eigentlich, wo man denkt, die sind gar nicht zu ersetzen. Ne? Also, ne, wenn ein Chester zu ersetzen ist irgendwo, dann ist auch ein Ollie Sykes zu ersetzen. Also, ne, so, das ist ja dasselbe Level von irgendwie Fantum und auch hier Black Sabbath, hatten die nicht zwischendurch auch einen anderen Sänger, diesen Ronnie Dio, James Dio?
Ronnie James Dio, ja, war mal Sänger von Black Sabbath für ein paar Jahre.
So, aber da sieht man ja, wie alt diese Diskussion ist. So, ne? Da gibt es ja auch zwei Lager, wer was geil findet. Oder hier, wie heißen sie? Van Halen. So, da war ja auch mal ein anderer Sänger. Iron Maiden hatten für eine Platte einen anderen Sänger. Das hat überhaupt nicht funktioniert. So, das fand niemand geil. Irgendwie. Das sind alles
es kommt
so
dann
Sachen,
auch
ne?
drauf an. Es kommt dann mal drauf an, was du erwartest, ne? Weil ich fand es immer ganz spannend. So, ich bin ein großer Pennywise-Fan. So, und dann gab es ja auch mal 2012 diese Phase, wo Jim Lindbergh raus ist und dann kam Soli Teglas von Ignite rein, haben ein Album zusammen aufgenommen. Und dieses Album, ich finde es richtig geil, aber es ist halt kein Pennywise-Album.
Genau das, ich fand, war
es
auch
ist,
so.
Es ist halt kein, ist halt kein Pennywise. Es ist ein, weil dadurch, dass er halt so eine prägnante Stimme hat, ist es halt ein schnelles Ignite-Album. Also es ist halt ein schnelles, punkiges Ignite-Album, so vom Hören her. Aber es ist ein geiles Album, aber es ist ja kein Pennywise-Album. So. Und jetzt ist Jim Lindbergh wieder da, oder wer kam er dann irgendwie ein Jahr später oder zwei Jahre später wieder? Genau, dann hatte sich ja Soli, stimmt, ach geil.
Der ist ja bei Ignite
dann
raus.
Der hatte sich ja auf dem Full Force den Rücken verletzt in dem Jahr und konnte dann nicht mehr auftreten. Und in dem Jahr sollten Ignite aber in München beim Free and Easy spielen. Und da habe ich die auch mit einem Ersatzsänger gesehen.
Geil. Also der Ersatz, die ganze Zeit.
Ja, aber da war halt auch so, ist halt ein saugeiles Album, aber es ist halt kein Pennywise-Album, es ist halt was anderes.
Ja, aber trotzdem haben wir diese Alben. Das ist ja genau wie diese Blink-182-Alben ohne Tom so, und mit Matt Skiba. So. Ja, die sind super. Als die erste Single kam, war ich so, boah, wie geil. Aber ich bin halt großer Matt Skiba-Fan, muss man dazu sagen. Also ich bin großer Fan von Alkaline Trio irgendwie. Und dann war ich so, boah, geil, da kommt bestimmt was Geiles bei raus. So, ne? Das kannst du wahrscheinlich Standard Blink-182-Fan, der noch nie von Alkaline Trio gehört hatte zu dem Zeitpunkt, nicht erzählen irgendwie, ne? Das sah bei mir halt ein bisschen anders aus irgendwie, oder ne? Ich kenne auch genug Leute, die das auch so gesehen haben, die waren so, oh geil, das ist eine geile Kombi. Es ist halt, wie es ist, so, entweder du hast halt die, also, ne, irgendwie, wir haben aber diese Platten jetzt halt und das ist halt geil irgendwie, das finde ich halt immer noch so. Das sind so Special-Platten dann auch in deren Diskografie, auf die man irgendwann zurückblicken kann und sagt so, ach krass, okay, das haben die gemacht, ey, abgefahren. Deswegen freue ich mich schon auf die... deswegen freue ich mich auf die Bring Me The Horizon-Platte mit Lana Del Rey am Gesang.
Ja, die wird bestimmt gut.
Hey, das
wird
auch mal voll
gut,
Die kann ja die melodischen Parts machen.
Wenn ein sehr prominentes Beispiel aus den letzten Jahren, das haben wir jetzt hier noch gar nicht erwähnt, ist halt auch Electric Callboy.
Stimmt, ja.
Und für die ging es ja dann irgendwie direkt mal 10 Level nach oben irgendwie, ne?
Richtig,
so,
genau,
also
ja.
Das muss man ja
das
wirklich
halt
sagen.
Auch, genau, das ist halt auch mittlerweile eine andere Band, so. Also auch von ihrem ganzen Auftreten und dem, was die so
voll
machen, ne? Also das ist halt auch was anderes.
Genau. Ja. Nee, ach, ich denke, das ist ein Thema, da kann man noch Stunden drum weiterreden irgendwie. Das würde ich jetzt aber gar nicht weitermachen. Es gibt nämlich dann auch wiederum so Bands, die sind, seit Kindertagen zusammen. Und da gab es nie einen Besetzungswechsel. Sowas gibt es ja auch irgendwie. Ne? Da habe ich zum Beispiel nämlich jetzt im letzten, also
boah, wenn das hier rauskommt, ich weiß nicht, ob das neue Heft schon da ist oder nicht. Auf jeden Fall in der 112 hatte ich mit der Gitarristin Diamond ein Interview gemacht von der Band Tetrarch. Das ist ja auch so, ja, das ist so New Metal eigentlich, ne? Der jetzt wieder da ist, was ich halt total crazy finde. Und als ich die Platte gehört habe, war ich auch so, boah, das erinnert mich voll so an die erste Korn und sowas. Und das finde ich sehr, sehr abgefahren irgendwie, dass das jetzt wieder da ist, so 25 Jahre später. Und mit der habe ich ein sehr schönes Interview gemacht und da würde ich vorschlagen, da hören wir jetzt mal rein, es sei denn, es hat noch irgendjemand was Wichtiges zu sagen. Habt ihr nicht, ne? Gut.
Nö.
Alles klar, dann hören wir jetzt das Interview an. I read up a little bit on you guys and I think it's amazing that you guys started the band like in middle school, right?
Yeah, so Josh and I, yeah, Josh and I met when we were 11, and so we went to the same private school, and he was like one of the only kids in the whole school that liked, you know, some semblance of rock, you know, like he wasn't even into like heavier music. He was into like Pearl Jam and Green Day and like stuff like that, but it was like close enough. When I was getting into metal, I didn't know anyone else that liked anything close, so I was like, this is close enough, you know.
Yeah.
We bonded over our love for Metallica. We both have that in common as our favorite band. So yeah, we started jamming together like I would say a year or two after we like met. And yeah, with the rest is history.
That's awesome, man. So does it feel unreal to you sometimes that you, if you imagine like this is someone I met in middle school that I started a band with, and now we have the like a month to go until the third record comes out. You're touring. You're like everything's going pretty well for you guys. So is that,
yeah?
It must be unreal.
I mean, it's crazy because like, you know, you talk to I'm sure you have, you talk to a lot of artists that say like, you know, we never expected it to go this far. We never like intended for it to go this far or whatever. Mm. For us, we always have this dream and it always was like the goal. Like when we started playing and realized how much we loved it, we were like, this is what we're going to do forever. And like we would even walk around and like I remember in our school we would walk around and sign like autographs for our teachers and give it to them and like just be like, you're gonna want this one day, and they'd be like, no we won't, and like throw it away, you know, like right in front of us. So it was like, it was always like a dream of ours to tour the world and play heavy music like our favorite bands. So we always like, from that point of deciding that, we always spent our lives like working towards that, you know what I mean? Like whether it was this touring in a van or playing shows in little bars, we always said like we want to be a big band one day, you know what I mean? So like while we're really like, we're so proud of like, we still have a long way to go, but we're so proud of how far we've come because we've gone through every step of being a band, so we can appreciate everything we, you know, accomplish. We did also work with intention to try to get here, you know what I mean? Like it was definitely in our hopes and dreams and part of the plan, so.
yeah I think I meant more like you got to start somewhere, of course.
Yeah.
But it's rare that you have a band that really started out. Normally band members move on and start something new and everything. To have something that started with friends in school, I think it's very, very special. And that is something that makes a difference, I think.
It is. Like, since then, Josh, I've spoken to him every single day of my life, like, or seen him every single day. And we have literally everything in life we've gone through together, you know, from that point. So it's like, he's like my brother and my best friend and also like my partner in business. So I feel really lucky that I found someone so early that we were like on the same page. You know what I mean? And like, I can put my life of trust into him. I don't have to worry about anything shady happening or him, you know, like abandoning me or and I think he feels the same with me. So I think that's always helped too on our journey. You know what I mean? Like We know we have, I mean, the other two guys, of course, too, like, but like, we know we have had each other from the beginning. So like, we could just focus on, you know, our journey together and like doing this. We didn't have to focus on all the other stuff, like getting to know each other or like, you know what I mean? Or like hoping he doesn't do anything shady or, you know what I mean? It's really nice. It's comforting.
Yeah. I guess it, you have so much trust.
Exactly.
In the band that you just know you can rely on people, right?
Yeah. Exactly. Yeah, that's a good feeling to have, especially doing this, you know.
Yeah, yeah, amazing. And also, congratulations on your own signature guitars. This is absolutely amazing. It's something that I think a lot of people dream about. So you must have been stoked, right?
So exciting. As a kid, and more so when we were young than now, but like, you know, signature guitars were like the thing. Like all of our favorite players, whether it was Kirk Hammett or Alexi Laiho, or like everybody had, you know, that was something in guitar had a signature. Mm-hmm. And it was like always really cool for me to go to shows and like I would see the guitar before the player and I would be like, oh, that's, you know, Zach Wilde's guitar or whatever. And it would just, I remember as a young guitar player, it would make me so excited. So like coming up, I always was like, man, it would be really cool if one day I could have a signature. That would be really awesome. So when the opportunity came, it was nuts. And like Jackson was so amazing to work with. They literally let me do anything I wanted. They were like, they know I like to go fishing. So they were even like, if you want to put a fish on the guitar, you can put a fish on the guitar. And I'm like, oh, it's so rad. I won't do that, but that would be cool, you know. So it was really cool to be able to do that and make that dream come true. And it was like a year and a half long process to 2 years because, you know, I switched companies and all of that. Mm. So it was like a long process, but I was like, once again, anxious. I was like, oh, I hope it's received well. And it's been received like so awesomely. So everything about it has just been a dream come true, honestly.
So basically when you get a signature guitar, that you have a say in everything? That's amazing.
And I learned so, because like, you know, there's like guitar players who are just so knowledgeable and smart about gear, like Misha from Periphery and guys like that who are just like, know everything. I'm like the complete opposite end of the spectrum where I like know how to play the guitar well, but ask me anything else, I'm like, I don't know. I learned so much when I was, you know, obviously I knew the specs that I had been playing for so long and when I was talking to them, I was saying like, you know, there's two types of like signature guitars, like the way people built them. Some people build a signature guitar based off of like things that they've never had on the guitar that they dream of having. And they're just going to do all of that in this guitar. And then there's other players who just are like, you know what, my name's going to be on it. I want to make it the guitar that just is what I've played always, what I like, what's comfortable for me. And that's kind of what I did. Mm. So I knew all the specs I wanted and all of that, but I did still learn so much about guitars in this process. So that was also very cool.
That's amazing. That's cool to have that. I mean, it's just you got your own guitars. That's cool.
I mean, my favorite part of all of it is the fact that like my signature's on the headstock. Like, I just think that's so cool. It's like one of the smallest things. I'm like, I look at it and I just smile every time. I'm like, that's so sick, you know?
Oh boy! And I saw you also had the opportunity to give one of the guitars to Korn, right?
Mm-hmm. Yeah, for sure.
How'd that feel?
Again, pretty crazy. I've always said, like, and I even told Jackson when we started building it, I was like, you know, I've always had this dream of like, if I got a signature, just gifting them to some of like my favorite players that influenced me to play guitar, that I feel like I wouldn't be here without like having been able to listen to them or them inspiring me to do this. And so, of course, Korn was a big one for me, and they had like 2 days after my signature launched, they were at here in LA playing their, I think it was like the 20th or 25th anniversary show, and I was like, okay, I gotta go and figure out how to give one of these to Head. And I had never met Head before, but my guitar tech, one of my guitar techs is also the tech for Gojira. So he was on the tour. And I was like, okay, Jai, you got to help me figure out how to get back here and give this guitar to him. So he was like, okay. And I asked Jackson to send me one so I could take it to him. And he was so cool about it. Like, he was genuinely, like, happy to receive it. And it just was like, the moment couldn't have been any more perfect, you know, than I imagined. He was such a nice guy. So grateful to get it. And I just was able to tell him thank you. And you know, it was really cool. So.
Yeah, that's cool. That's cool. I mean, I get it from like pictures online and everything that you're a massive Korn fan. When I listened to the new record, it gave me so much of a early days of nu metal vibe, you know, mm-hmm. like, I mean, I grew up in the 90s. So I remember a friend of mine telling me, hey, we got to see this band playing in Cologne in Germany where I live. Yeah. We got to go there. Their name is Korn. There's no record out yet. And I was like, okay, I go there. And I saw Korn, and support was Incubus and Dub War, which is now Skindred. You know,
wow.
The singer is Benji. So yeah, and I was like 15, and we're like, what the fuck's going on? It was such a blast. And when I listened to your album, those memories, they straight came back to me, because there's so much in there that I recognize from these early days when this was still like really new and really exciting. And so, yeah, that's what I got. Is that something that you try to achieve with the record, or?
It's interesting because, like I said, we've been through every process as a band. So like, even up until before our last record, Unstable, like, I feel like that's kind of when we really came into our own and like found our sound as Tetrarch. Before that, you know, we went through different like kind of phases of sounds. Like, I tell people all the time, when we started, when Josh and I were in high school, we were like a thrash band. Like, we straight up sounded like Megadeth and Metallica, like 8-minute songs and 3 solo sections. And then, you know, it, like, the sound progressed. And right before the last record, we just started writing for the record. And like, that sound just kind of started peeking out of our writing. Like, there was no intention to it. It just, I feel like it was either the song Freak. I mean, not Freak, sorry. It was either the song, what song was that? Now I can't remember. But it was one or two songs when we were writing that record. It was like one of the first songs we started writing. It kind of had that sound to it. And we were like, huh, this is kind of cool. Like, we've never touched on this before. So as we kept writing the record, that's just kind of like what came out. And when the record came out, a lot of press and fans were saying that same thing. Like, oh, this band sounds like nostalgic, kind of like that nu metal era. And we never like set out to do that. We weren't like, let's write nu metal bangers. Like, it never was that, but it just happened. And I think that's how it ended up being so genuine, because I don't know if it's because that's what we listened to when we were coming up and it just started to peek out of our writing. I don't know, but we embrace it though, because we love that kind of music. And like, when people say nu metal to me, I know a lot of people think of it as like a negative thing, but for me, honestly, I look at it as like bands who are like kind of crossover metal bands that like can be very heavy but also have like really catchy choruses or bouncy parts or really dark parts, but they're able to like do it in a way that's digestible for people who might not even like just metal or metalheads. They both can like it, and I think that's really cool, and we try to be that way with our band. So I take it as a compliment, you know. I think it's really cool. And I think it just comes from like maybe what we grew up loving.
Yeah, I mean, yeah, I think that like the music that you grow up with has such an impact on everyone, so that you can, it will always influence what you do and what you put out. And yeah, so. I meant it as a compliment, because it gave me, it was a good feeling, you know, to remember those shows and those days and me being super young and experience these bands for the first time. And this is, but I remember that even back in the day, like new metal being like was a bad thing, and all the metal hands were looking down on bands like Korn, Limp Bizkit, and everything that wasn't like really true. So, and I think that kind of changed. If you look at like the biggest band, like Slipknot is one of the biggest bands we have right now, and Limp Bizkit is still playing, like Korn is putting out records. So these bands have like massive careers, right? So,
yeah, and I say that to people all the time. I'm like, I know it gets a lot of flack, but those new metal bands are still some of the biggest bands in our genre today. Like they've, you know, a lot, so many bands have come and gone, and those bands have stayed true, had their careers, are still the biggest bands in our genre. And like, so I think that says something, you know, like it kind of proves that why it was here and big in the first place, you know?
Yeah. And it also proves that I think that rock or rock music and metal music is not dead, you know? Like, I remember like 10 years ago or something like that, where everyone was like, okay, when the big bands won't play any shows anymore, like Metallica, Maiden, and all those bands, there are no more headliners. I don't think so.
I think that that's changed a lot over the last few years, especially. Like, I think for a little while, there was kind of a period where it didn't feel like any bands were getting beyond a certain point. But I feel like over the last 5 years or so, you've had a lot of bands like pop up or, you know, start to like elevate to like another level that maybe weren't doing so in, you know, 2015 or 16 or whatever. So I think that's pretty cool, but I definitely don't think it's dead. And honestly, I think it's starting to kind of have a little bit of a resurgence, honestly. I see, you know, bands are playing in America. I know in Europe, it's even bigger over there. But like in America, I know bands are starting to play bigger venues now, like than they were for a while. It was like they were only playing like these 1,000 cap rooms or 500 cap rooms. And now even like mid-level metalcore bands are playing like, you know, 2,000 and 3,000 cap rooms and like filling them up. And like, I think it says something. It was something after the pandemic. Maybe people decided they wanted to go to shows again. I don't know, but something's going on.
Yeah, but that's a good point with Germany. Like Germany has a very active and big scene, and I know for a fact that some bands from the US, from the UK, play their biggest shows in Germany. Like I think Stick to Your Guns played like a 4,000 people venue here and sold it out. A band like the Boys Hates Fire. I don't know if you know them.
I think I've heard the name.
Yeah, because that is a funny one, because every time they play Germany, they play like 4,000 to 5,000 people. And when they post the pictures and everything, and Americans, they post underneath it like the, what the fuck?
Yep.
You play to like 200 people in the US. What's going on in Germany?
I know.
Definitely different. You've been to Germany before, or?
No, our first time to Germany actually is not announced yet, but it'll be announced probably next week or this week. We come to Germany in June for the first time, so
that's going to be a headliner, or?
So we're going to do some, you know, we're playing some of the festivals overseas. So we're playing like Resurrection in Spain and Copenhagen and stuff like that. And we're doing some like headline. Yeah. We're doing some headline dates in between. So yeah, we're going to do a few headline dates and like, you know, some smaller headlining shows in Germany, and we're going to the UK and all kinds of stuff. So it's going to be cool. Our first time over there.
Yeah, I hope you're going to like it.
Yeah, we'll see. I think it's going to be a blast. I really do. I think it's going to be really cool.
I think so too. Well, awesome. Thank you so much for your time. It's been great to say hi to the other guys, even though they don't know me.
I will, for sure. And hopefully you'll be able to maybe catch a show at some point when we're over there.
Absolutely. If you're around the Cologne area, I'll drop by.
Awesome. Thank you, Dennis. That's awesome.
Thank you very much, and
Have fun rehearsing.
Thank you. Good talking to you. Talk soon.
Bye.
Bye.
So, das war das Interview mit Ted Rock. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dieser Folge. Hat noch jemand was Wichtiges zu sagen? Ja, ich. Das neue Heft kommt raus. Wenn ihr Bock habt, das neue Heft nach Hause zu bekommen, dann wäre das super, wenn ihr das abonniert oder uns bei Steady abonniert auch und dort unterstützt. Und dann kann ich euch das Heft nach Hause schicken. Das würde ich sehr gerne tun, aber dafür müsst ihr das erstmal abonnieren. Das kann ich sehr empfehlen, denn das nächste Heft wird ziemlich umfangreich. Ich kann mal so einen kleinen Einblick geben. Wir haben Parkway Drive und Rise Against. Wir haben La Dispute. Das hat die Isa sogar gemacht, stimmt's?
Ja.
Das hast du gemacht.
Es war auch ein sehr langes Interview. Ich glaube, ich war ein bisschen über deiner Zeichengrenze.
Ja. Das bisher musste ich noch nicht ins Layout damit, deswegen ist es noch nicht aufgefallen. muss ich mal schauen. Ich hab super viele Interviews gemacht. Ich habe We Came as Romans interviewt. Ich habe As December Falls interviewt. Ich habe War interviewt. Isa sagt, du weißt nicht, wovon ich rede. Andi weiß, wovon ich rede.
Ja.
Alles klar. Ich habe War interviewt. Ich habe, wen habe ich noch? Ich erzähle mal nur die auf, die ich interviewt habe. Ja? Nur damit ihr mal wisst, was ich hier eigentlich mache eigentlich den ganzen Tag. Ich habe We Came as Romans, War, As December Falls habe ich interviewt. Ich habe True North interviewt. Ich habe interviewt Gnosis, Booze and Glory, Fit for a King, For Your Health, TSS, Throat Cut, Accused, Fox Lake, If Low Heaven, Pale Skin, Texas Toast Chainsaw Massacre, Mugshot und Blood Vulture. Vielen Dank für den Applaus.
Ja, wir sind alle wahnsinnig stolz auf dich. Nein, sehr cool auf jeden Fall. Ich habe richtig, richtig Bock. Und das sage ich dir jetzt hier im Podcast, damit ich mich auch auf keinen Fall wieder rausreden kann. ich musste ja jetzt aus bestimmten Gründen ein bisschen Pause machen. Mit der nächsten Ausgabe bin ich wieder dabei.
Da freue ich mich.
Und dann nehme ich dir gern wieder auch mehr ab.
Alles als klar. Die letzte. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Wir müssen gucken, wann wir uns wieder treffen, weil ich fahre jetzt erstmal in Urlaub, wenn das Heft raus ist. Aber wir sind ja zum Glück flexibel, ne? Ich würde sagen.
Ja, natürlich.
Vielen, vielen Dank wieder für eure Zeit, Isa, Andi. Macht's gut.
Sehr gerne.
Tschüss.
Ciao. Ciao.